Einen wunderschönen guten Tag zu dieser 400. Ausgabe von nerdpodcast.de. Lange ist es her, seitdem wir das N64, der die das N64 besprochen haben. Und heute machen wir den Griff zur nächsten Nintendo-Konsole. Ein erster Teil einer kleinen Serie, den wir heute in dem freien Feed rausboxen. Und ich hoffe, dass ihr das richtig schön teilt und spreadet und was weiß ich, wie das sich auch immer nennt in diesem modernen Slang, ja. Und dazu grüße ich den Originalcast als allererstes erstmal Marcel. Hallo.
Machen wir das jetzt so wie früher? Warte. Hallo.
Nee, oh. Komm, das kannst du besser.
Oh, warte. Ich. Hi.
Ja, hi ist ja schon fast dynamisch, ne?
Okay, und warte. Tim,
hallo.
Hallo, aber ich bin ja gar nicht Originalcast. Wurde mir gerade mal wieder schmerzlich klargemacht.
Ja, der kleine Scherz muss sein. Tim ist ja auch schon fast seit Anfang an dabei. Ich erinnere nur an die legendäre Folge, wo wir über den Artikel 13 gesprochen haben. Aber gut, das ist war in anderen Zeiten.
Da war fast alles wieder vorbei. Ja.
da war Tim schon fast wieder raus. Ja?
Auf die Wichser habe ich keinen Bock. Ich hasse den. Den Anti-YouTuber.
Gut, hat sich nicht viel daran verändert, aber man kann professionell zusammenarbeiten.
So nämlich, ja. Schnaps. Und Arbeit ist Arbeit. Tim, also sobald ich hier auf mein Mikrofon klicke, ist Tim mein bester Freund.
Ja. Aber auch Tim, nee Quatsch, aber auch Marcel musste sich schon anhören, schmeiß den raus, der passt nicht rein. Ach ja, schöne Zeiten, gute alte Zeiten, wo wir noch Gespräche vor der Nerdwand waren. Wir sind jetzt schon länger nerdpodcast.de als Gespräche vor der Nerdwand, glaube ich. Aber gut, Folge 400. Leute, wir reden heute über Super Nintendo. Und
wollen wir nicht erstmal kurz, also wir reden gleich über Super Nintendo, aber wollen wir doch erstmal darüber uns freuen, dass wir 400 Folgen geschafft haben?
Ja.
Also ja, wir reden über Super Nintendo, bin ich dabei, aber ich möchte irgendwie das noch mehr zelebrieren, dass wir es geschafft haben, 400 Folgen zum einen zu produzieren und dass es Leute gibt, die sich das jetzt 400 Folgen auch immer anhören. Also das ist ja erstmal auch sehr herausfordernd und, oder wie sagt man, beeindruckend, dass wir Leute haben, die sich das hier anhören wollen. Freiwillig.
Ja. So einen langen Zeitraum, ne?
Ja, das stimmt. Und wir haben auch schon Unterstützer, die ewig dabei sind. Also diese Liste ändert sich ja immer nur leicht, die wir am Ende des Podcasts so vorlesen. Aber die meisten sind halt auch wirklich schon fast die ganze Zeit mit dabei. Wir sind ja von Anfang an direkt mit Patreon gestartet und Steady gleichzeitig. Nee, Quatsch, wir sind erst mit Steady gestartet und Patreon kam später noch dazu. Genau, und seit Anfang an sind da auch schon Unterstützer dabei. Wir sind jetzt mittlerweile mit beiden Plattformen zusammen so um die 930 Euro brutto, was schon im höheren Umfeld ist. Natürlich gibt es diese super Überflieger, wie zum Beispiel in Kack- und Sachgeschichten.
Haben
oder
die sich nicht getrennt?
Naja, der Richard ist halt raus.
Ja, siehst du,
ne?
Die sind nicht mehr. Da gibt es den OG-Cast nicht mehr.
Der Front. Ja, genau. Nee, aber
sind ja deine Freunde.
Das sind so die High-Tiers. Aber auch mit diesen 930 Euro da im Monat, abzüglich Gebühren, abzüglich Steuern. Aber ist ja auch egal. Mit diesen 930 Euro im Monat sind wir schon relativ hoch dabei tatsächlich. Ich war einmal auf der Stay Forever Convention, wenn wir hier schon Namen droppen, weißt du? Und da hieß es, ja, der Spielewelten-Podcast ist da und so. Und ich dachte so, oh krass, also noch nie was von denen gehört vorher. Aber die müssen ja krass sein und so. Da habe ich mal so geguckt. Da waren die bei 30 Dollar im Monat. Und dann denke ich so, so kacke ist das hier alles gar nicht.
Ja, aber warum sind wir dann nicht da? Also warum werden wir dann nicht so gehypt?
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das sind die Fragen. Da stellt jemand die richtigen Fragen.
Nach 400 Folgen, weißt du? Warum werden wir nicht so gehypt? Ja. Andere ja, Podcasts, die haben weniger Folgen. Und
was,
sind aber
wegen mir?
Ja, wegen dem rechte Laune-Typen, oder?
Ja, weil die Leute mit diversen Meinungen nicht klarkommen. Nur weil ich hier mal ein bisschen die rechte Fahne schwenke, oder was?
Nur weil ich ein bisschen alternativer bin in meiner.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Ich bin ja kein Nazi, aber.
Ihr glaubt gar nicht, wie sehr man immer Angst hat, dass das dann doch jemand neu dabei ist und das ernst nimmt, was ich gerade sage, ne? Die Angst ist immer da, ey.
Die Angst schwebt immer mit, aber ich glaube, die Podcast Plattformen sind da mittlerweile auch sehr hinterher. Wenn da einer das meldet und die hören sich das an, ich glaube, ich hatte schon mal so verschiedene Meldungen bekommen, ob wir als Erwachsenen-Podcast, also mit unflätiger Sprache eingestuft werden sollen und so. Und irgendwie wurde es von der Plattform immer abgelehnt, weil wir dann im Endeffekt dann doch noch irgendwie, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht beleidigen wir nicht genug, vielleicht hauen wir nicht zu sehr unflätige Begriffe raus.
Wir müssen mehr über Sex sprechen. Wir sollten unseren nerdpodcast.de halt auch, wer von euch guckt so Anime-Kram? so Hentai-Zeug. Guckt das einer von euch?
Anime ja, Hentai nein. Nee.
Also die Zeit ist vorbei, sagen wir es mal so.
Aha, also kannst du doch aus der Erfahrung sprechen, sehr gut. Dann müssten wir vielleicht das zurückholen. Hat einer von euch so ein cooles Kissen?
So ein cooles Kissen höre ich daraus. Das ist immer so witzig, wenn die auf der Gamescom rumhängen und da bestimmte Bereiche abgeklebt sind. Ja. Weißt du? Da denke ich immer so, was wäre dahinter? Geht jemand mit diesem Kissen über die Messe danach, die ja dann immer noch nicht ab 18 ist, und zeigt das denn rum?
Ja, also, ich glaube, du kannst das, also das wird ja eingepackt sein. Die hängen doch da nur, also die nehmen die ja nicht ab und drücken das in der Hand wie auf dem Weihnachtsmarkt, wenn du das Richtige losgezogen hast, oder? Das ist doch ein Überzug. Also ich kann mir vorstellen, dass du so ein Kissen kaufen kannst. Vielleicht ist es sogar vakuumiert, weil der muss ja irgendwie, also wenn er jetzt so 10 Kissen davon bei hätte, dann ist dein LKW ja voll.
Ja.
Aber stimmt. Der will ja mehr als 10 verkaufen. Also kann ich mir vorstellen, dass die Dinger irgendwo hinten vakuumiert liegen und dann passen die höchstwahrscheinlich auch in deinen coolen Umhängebeutel, den du da irgendwo umsonst bekommst oder kaufen kannst. Sodass du halt nicht mit deiner expliziten Kissenfigur über die Messe laufen musst.
Das würde auch erklären, warum ich noch nie jemanden gesehen habe, der das aktiv gekauft hat.
Ja, jetzt also, ist die Frage, hast du es gesehen, wie es jemand gekauft hat? Oder also Tätigkeitsform, also ja, aktiv, wie du jemanden siehst, wie er diesen Kaufprozess gerade beginnt und abschließt. Oder ob du nur das Ende davon wahrnehmen möchtest. Also, dass du halt siehst, wie jemand damit rumläuft und weißt, okay, der muss es gerade gekauft haben. Also, weißt du, so an dem Stand beobachtet, also hat man bestimmt auch nicht drauf geachtet, aber es ist dann bestimmt so heimlich, ey, kann ich so ein Kissen haben? Kann ich dafür rumkommen, bitte? Ich lege Ihnen das Geld hier hin.
So schiebst du so ganz sanft drüber. Weißt du? Ja, gut, dass es noch Bargeld gibt. Ja, also
wie so ein Drogenhandel. Ich musst weiß du so nur, drei Hallen weitergehen und dann gibt es dir einer in so einer stillen Ecke.
Das kann sein. Ne? Also, ich weiß nur, auf der Dokumide gab es dieses Jahr wohl einen 18er-Bereich und da sind wohl verschiedene komische Sachen abgelaufen. Also nicht nur, dass es so eine expliziten Figuren gab, da frage ich mich, ich glaube, wir haben das auch mal gesehen, Marcel, auf irgendeiner Messe war das doch auch, war das auf der Maxi?
Ich auf der Max war ich nicht. Ich war mit dir auf der Gamescom und ich war mit dir auf der Dreamhack. Und
genau, Dreamhack meinte ich.
Und ich war auf der EEX mit dir.
Ja, irgendwer hatte da auch einen 18er-Stand irgendwie.
Und da Dreamhack hatte einen 18er-Stand, glaube ich. Da gab es einen 18er-Bereich.
Dreamhack, ja. Das kann sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich so explizite Figuren gesehen habe und denke mir so, wer stellt sich das mit Stolz auf sein Regal und denkt sich so, hey, ich habe da jetzt die 16-jährige Hentai-Figur, also die eine oft sehr junge Person darstellt und die zeigt mir dann ihr Geschlechtsteil und ich stelle mir das ganz stolz hin. Ich denke so, why? Also ich glaube nicht, dass du das nicht wegräumst, wenn du Besuch bekommst oder so.
Gut, die Leute sind halt auch speziell, die auf sowas stehen, glaube ich. Und die haben dann vielleicht auch so ihre Peer Group, die dann ähnlich auf die Sachen steht. Aber unabhängig davon, wo kommt dann das Zeug her, das Hentai, aus welchem Land?
Japan, oder?
Und was kommt noch aus Japan? Richtig, ja. Der Super Nintendo. Und da wollen wir heute hin.
Ich dachte, kommen wir von Nintendo zu Hentai. Von Hentai zu Nintendo. So. Okay. Aber es gibt auch sehr viele Hentai-Spiele im E-Shop.
Ja, gut. Ja, siehst du? Gab's doch bestimmt auch für den Super Nintendo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für den Super Nintendo keine Spiele gab, die sowas hatten in irgendeiner Form. Vielleicht nicht in der ausgeprägten Form wie heute, aber bestimmt.
Ja. Tim, du hast doch alle Spiele für den Super Nintendo gespielt, oder?
Alle?
Da kannst du sicherlich was
also, du das? Alle jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber mir würde jetzt tatsächlich kein wirklich übertrieben sexualisiertes Super Nintendo-Spiel einfallen. Es gab mal Parodius. Das ist so ein altes Schmapp. Da fliegst du so von unten nach oben und schießt halt ab, was über dir ist mit dem Raumschiff. Und ich glaube, davon gab es ein Spiel in Japan, wo die ganzen Sprites irgendwie so ein bisschen sexy sind. Aber da reden wir halt von eher so bescheuert sexy. Nicht, dass ich darauf einer einjängen würde irgendwie. Oder ja, wahrscheinlich doch. Aber ansonsten wird mir da jetzt nichts einfallen. Aber ganz im Ernst, ich bin auch nie explizit in das dunkle schwarze Loch der Japan-Only-Releases mal so eingestiegen, weil wer weiß, was da rausgekommen ist, was wir nicht kennen.
Da fragen wir den nächsten Mal Christian für. Der ist ja sehr Japan-mäßig. Ja.
Balls 3D. Das klingt doch schon so. Fighting at its ballest.
Das sind doch bestimmt irgendwelche Rom-Hacks. Aber
nee.
Gehen wir da.
Kam raus in Japan und in Amerika.
Ah, okay. Also ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Es gibt eine Rom, die heißt Amanga1.smc.
Siehst du.
Und das Bild ist auch, ich kann das ja hier mal reinposten.
Entschuldigung.
Ja, das habe ich gefunden. Muss jetzt natürlich jeder von sich selbst wissen, sieht aber sehr Super Nintendo-like aus, sieht einfach aus wie ein großes Bild, was man auf der Cartridge gepixelt hat, explizite Sachen passieren.
Ich habe den Channel gefunden. Was macht die da mit dem? Also, die hat ein Springseil. Und
das ist ein Springseil.
Ein Griff finde ich. Und den anderen, der verschwindet irgendwie irgendwo.
Ja, gut.
Wie konnte das passieren?
Dieses, ja, gut.
Ja, sie hat sich wohl raufgesetzt oder so.
Ich glaube, sie ist gestürzt.
Euch immer Ausmaße an hier.
Weil die hat sich ja eingewickelt mit dem Springseil. Ich glaube, die hatte einen Sportunfall. Jedenfalls ist Balls 3D. 3D ist sowas nicht. Sondern du kämpfst mit Ballfiguren. Ich habe das gerade auch gegoogelt. Aber ich fand's witzig.
Ja, das kommt davon, wenn 40-jährige oder fast 40-jährige Männer über Super Nintendo-Spieler reden, ja. Aber hier gibt es auch ganze Threads. NeoGeo.com, SNES, FDC, Hentai Games. Oops, we ran into some problems. Okay, gut. Guter Start für Super Nintendo. Aber ich würde sagen, wir fangen doch erstmal mit der Konsole an. Und da übergebe ich mich erstmal jetzt an Tim, der jetzt wahrscheinlich ein super Intro macht, was außerhalb von Hentai Games läuft.
Hast du gerade gesagt, du übergibst dich an Tim?
Ja.
Der Arme.
Tim ist wahrscheinlich gerade schockiert. Aber gut.
Ich komme mit sowas klar. Außerdem, ich habe da gerade gar nicht den Kopf für, jetzt mich großartig mit deinem Übergebenen zu beschäftigen. Mein Kopf hängt vielmehr in meiner alten Zeit fest. Früher meine schöne Erinnerung, als ich damals das allererste Mal bei meinem Freund Alexander im Garten, der hatte so einen ganz, ganz langen Garten, da waren ganz, ganz viele Äpfelbäume, wo dann immer später auch die ganzen zermatschten Äpfel rumlagen. Da sind wir immer draufgetreten, als wir Fußball gespielt haben. Und bei ihm war ich super gerne nach der Schule. Und er hatte einen ganz, ganz strengen Vater. So richtig so ein Oldschool-Vater, der war mal ganz streng. Vor dem hatte ich immer so ein bisschen Angst. Aber ab und zu durften wir ins Wohnzimmer. Das müsst ihr euch wirklich vorstellen, wie so ein richtig Oldschool-Wohnzimmer mit so einem grauen Sessel, der so nach Oma aussieht. So ein grauer Teppich und so richtig so Oma-Look-mäßig. Und da hatten die einen kleinen Röhrenfernseher stehen. Mhm. Und auf diesem Röhrenfernseher durften wir ganz selten mal ein bisschen Mario Brothers für den NES spielen. Ich weiß, wir sind erstmal noch beim NES, aber das kommt gleich alles zusammen. Wir haben Nintendo World Cup gespielt und Tetris. Und das war das allererste Mal, dass ich ein Videospiel mit dem Controller gespielt habe. Und dass ich überhaupt das erste Mal gesehen habe, was sind Videospiele? Und ich war so fasziniert von diesem Mario Brothers oder von Zelda 2, was wir nie weit geschafft haben. Mhm. Und dann irgendwann zu Weihnachten oder Geburtstag, ich weiß es leider immer nicht mehr, niemand weiß es genau, habe ich ein Paket bekommen. Und da war relativ zeitnah zum Release damals, war ein Super Nintendo drin. Und ich muss ähnlich ausgerastet sein wie das typische Nintendo 64-Kit, was mittlerweile jeder kennt. Ich war baff und als ich dann das Ding angeschlossen habe und auch damals natürlich auf dem alten Röhrenfernseher, da war ich absolut platt, wie viel geiler dieser Super Nintendo aussieht. Weil bis dato kannte ich halt nur Olympic Winter Games, Olympic Summer Games, Monkey Island auf dem alten C64 von meinem Vater oder Amiga, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ne? Irgend so ein altes PC-Gerät mit einem Joystick, wo ich mit Tastatur und Joystick meine Spiele gespielt habe. Oder halt das, was man auf dem NES kannte. Und dann dieser absolut geniale Sprung in allen Komponenten auf den Super Nintendo, der hat mich weggeblasen. Und ich habe noch alte Videos von mir, wie ich Super Mario Kart gespielt habe oder Super Mario World, natürlich mein erstes Spiel, mein erstes großes Abenteuer, Link to the Past. Und dieses Gerät hat mich damals, ja, durch einen Großteil meiner Zeit begleitet. Ich meine, ich bin 86 geboren. Ich habe das Ding zum Release bekommen. Das heißt, ich war wie alt, Patrick?
Ich habe keine Ahnung.
Ich dachte, du hast jetzt nebenbei hier die krassen Quellen offen.
Nein, ich weiß doch nicht, wie alt du da warst.
Ja, du kannst doch rechnen. Ich hab den zum Release bekommen, habe ich dir doch gesagt. Ich wollte jetzt. Also er kam am 15. August 1992, kam der Super Nintendo bei uns raus. Das heißt, ich war so meine 6,5 Jahre alt. Das heißt, meine ganze Kindheit, 6 bis, ja, die 64 hat er noch ein paar Jahre, kam er erst ein paar Jahre später.
Ja, das kam 96, genau. Oder 97 bei uns, genau.
97, ja, 5 Jahre. Guck mal, das heißt, so meine ganze Kindheit, 6 bis 11, war meine Konsole der Super Nintendo. Gut, über die N64 sprechen wir ein anderes Mal, aber das war ja absolut Mindblow. Aber für mich war schon damals der Sprung und die Spiele waren so schön und so toll und die Musik und das hat mich meine ganze Kindheit geprägt tatsächlich. Und deshalb ist der Super Nintendo für mich meine Lieblingskonsole und ich stehe bis heute hinter dem Gerät und sage, wenn ich eine Spielebibliothek küren müsste, dann würde ich sagen, der Super Nintendo hat die bis heute beste Spielebibliothek. Aber dazu muss ich sagen, ich habe nie groß Berührung gehabt zu PS1 und PS2. Die wahrscheinlich, gerade die PlayStation 2, wird da ein großer Contender sein. Und viele moderne Konsolen haben eine beachtliche Spielebibliothek aufgebaut. Einzige Konkurrenz wäre für mich der 3DS und in der Qualität der GameCube. Aber der Super Nintendo war einfach, wow, die Spiele sind so gut gealtert. Das ist halt das Geile an dem Gerät. Du kannst sie immer noch spielen, du kannst sie immer noch alle genießen. Eben im Gegensatz zu der etwas Ära davor, 8-Bit kommt schwerer in die Jahre und alles danach war die erste 3D-Ära, das ist super schlecht gealtert. Deshalb steht der Super Nintendo so perfekt dazwischen und deshalb liebe ich ihn heute noch, er lebt immer noch, er wird immer noch gestreamt und gerunnt und hat bis heute sehr viel Liebe, zu Recht. Und das war, ja, meine kleine Geschichte, bevor ich auf einzelne Spiele eingehe. Für mich ist der Super Nintendo was ganz Besonderes.
Also ich will jetzt noch mal ganz kurz, bevor mir hier wieder die Nicht-Recherche vorgeworfen wird, ja, ich will noch mal sagen, damals war ja auch noch eine Zeit, wo die Konsolen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den verschiedenen Ländern rauskamen. Ja. 1990 im November, am 21. November, kam die ja bereits in Japan raus. Dann hatten wir ein Jahr später fast, am 23. August, den Release in den USA. Und dann nochmal so knapp, naja, August, müssen wir jetzt mal reden, 8 Monate später in Europa am 11. April 1992 und nochmal später am 15. August 1992 kam sie dann auch endlich bei uns. Ja, also das heißt, wir Deutschen waren sogar noch nach Europa dran. Das kann man sich heutzutage auch nicht mehr so richtig vorstellen. Aber das war damals so der Standard, dass die Konsolen Jahre brauchten. Und das ging ja auch noch bis zur PlayStation 3. Ich glaube, erst ab der PlayStation 4 war es dann weltweiter Release. Und alle so, oh krass, wie wollen wir das dann machen mit den Produktionskapazitäten und so weiter und so fort. Ja, genau. Und das wollte ich jetzt nur zur Vollständigkeit mal erzählen. Aber Marcel, wie bist du denn an Super Nintendo gekommen?
Warte, ich muss noch ganz kurz einhaken, bevor die Leute in den Kommentaren auf die Barrikaden gehen, weil es gibt solche. Natürlich wissen wir und wollen es auch gerne erwähnt haben, dass damals 1990 in Japan das erstmal Super Famicom hieß, Super Family Computer, ja, bevor es dann später in Super Nintendo umwandelt. Ja, du weißt doch, wie die Leute sind.
Ja. Und in Amerika hat es ein anderes Design gehabt. So, Marcel.
Ja.
Wie bist du rangekommen an die Konsole?
Ja. Entweder habe ich die zu Weihnachten oder zum Geburtstag gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe die nicht gleich 92, glaube ich, gekriegt. Glaube ich. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir immer bei Woolworths waren. Und da stand eine rum. Und da war Super Mario World bei. Und ich habe die bekommen, also kann ja nicht 92 gewesen sein, weil ich habe die im Bundle gekriegt mit Super Mario World und dem Super Game Boy. Und als das im Bundle rauskam, Beim Game Boy hatte ich schon, da habe ich das halt gekriegt. Und jetzt könnte man recherchieren, wann das war und dann weiß man, wann ich das ungefähr bekomme. Den Karton habe ich davon noch, leider, aber nicht mehr das Inlay, also den Styropor-Kram.
Ah.
Ja.
Das Frag kriegt man ja sicherlich irgendwie heutzutage, kriegt man ja alles nachgekauft.
Habe ich schon geschaut. Einmal habe ich es schon gefunden. Ja. Und mich gekauft und mich danach geärgert.
Ja. Also bei dir, ja, erzähl.
Das war so die Zeit. Wollen wir jetzt mal schnell gucken, wann das rauskam? Will das mal einer schauen?
Hab ich doch gerade.
Wann? Ja, Super Nintendo und wie heißt das? Super Game Boy.
Ach du, du meinst das Bundle.
Super Game Boy.
Ja, genau. Das kam relativ spät, glaube ich sogar. Weil der Super Game Boy war ja auch kein Release. Produkt, sage ich mal, der kam erst später. Aber da kann ich gleich einhaken, dann haben wir hier nicht zu sehr steife Abfolge, aber ich habe tatsächlich auch dieses More Fun Set gekauft. 94, ja, genau. Ich hatte auch dieses More Fun Set, aber nochmal wesentlich später. Ich habe das Super Nintendo sogar relativ spät vor dem Release erst das N64 bekommen. Ich glaube, wir hatten das insgesamt nur 2 Jahre. Und vorher habe ich das immer bei meinem Nachbarn gespielt. Der hatte auch schon diese ganzen krassen Spiele wie Simpsons und sowas alles. Und wo ich dann immer erstaunt war, wie viele Farben das Ganze hatte. Und ich...
Welche Simpsons? Bart's Nightmare, oder?
Ja, genau.
Habe ich mir gedacht.
Genau. Und der hatte das halt alles schon. Und bei mir war es dann halt so, mein Vater hatte irgendwann dieses More Fun Set. Da war ja Super Mario World und der Super Game Boy dabei. Weil das hatte mein Nachbar natürlich auch schon und das war immer total faszinierend. Also das war für mich mindblowing, dass ich auf einmal die Gameboy-Spiele auf einem Fernseher zocken konnte. Das war der absolute Oberhammer. Und wenn du dann bedenkst, dass in diesem Super Gameboy nichts anderes verbaut war als die original Gameboy-Hardware, hat sich Nintendo auch relativ einfach gemacht damit.
Gameboy?
Ja, da ist ja ein richtiger Gameboy drin, nur halt ohne Display. Also du könntest theoretisch das aus dem Super Gameboy ausbauen und in deinen echten Gameboy einbauen.
Echt?
Und müsstest
das
halt
ja
dann nur dein Display aufstecken.
Das ist genau. Ja cool.
Also
ja,
es ist ein 100%iger Gameboy.
Richtig, genau. Es gab beim Super Gameboy 1, Fun Fact, so ein bisschen Timing-Probleme, weswegen einige Spiele minimal zu schnell liefen. Das hat man dann beim Super Gameboy 2, der aber nur in Japan rauskam, dann behoben. Aber trotzdem interessanter Fakt. Jedenfalls war da ein kompletter Gameboy drin verbaut. Also Nintendo hat es sich da relativ einfach gemacht, weil die Hardware, sage ich mal, ich glaube, die gab es ja schon ewig. Die hat man ja schon ewig verbaut und die haben sie wahrscheinlich mittlerweile für ein paar günstige Dollar damals gekauft. Und verkauft haben sie dann nochmal für 99 Dollar oder Euro, D-Mark, einzeln.
Mark,
genau, einzeln verkauft und damit haben sie dann halt nochmal einen guten Reibach gemacht auf dem Super Nintendo. Trotzdem war es total faszinierend. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, man hatte das Bild ja nicht über einen kompletten Fernseher, sondern man hatte das ja immer noch in einem fetten Rahmen. Und dann haben sie noch damit geworben, ey, du kannst aber deinen Rahmen selbst gestalten. Der ist dann zwar wieder weg, wenn du die Konsole ausmachst, aber das geht alles. Oder du hast spezielle Gameboy-Module gehabt, wo der Rahmen dann eingespielt wurde für das jeweilige Spiel, was dann schon ein Highlight war, ja?
Ja, Mann, das war so cool. es gab ja auch wirklich, es gab ja aber auch ein paar Vorlagen, die man nutzen konnte, ne? Ich fand das so geil.
Ja, ich genau. Immer, ich habe immer im Theater oder Kino gespielt.
Theater, Mann, ja.
Ja.
Das war cool.
Und das muss man sich auch ein bisschen so vorstellen. Ich meine, heutzutage würde man denken, ist halt ein Bild, was du da einspielst. Aber damals war das der absolute Wahnsinn. Und ich habe da auch immer diese Kinovoreinstellung, dieser rote Vorhang. Und habe dann gedacht, Alter, das ist jetzt so groß, das Gameboy-Bild. Und vor allem Hintergrund beleuchtet. Und du brauchst das nicht mehr irgendwie gegen das Licht halten. Und vor allem, du konntest auch 4 Farben einstellen bei den normalen Gameboy-Spielen. Das hat mir völlig gereicht, um mich völlig zu hooken. Und das war absolutes Highlight, dieses Super Game Boy. Und dann natürlich Super Mario World. Das haben sie über die Zeit des Super Nintendo fast 30 Millionen Mal verkauft. Zu Super Nintendo-Zeiten. Das muss man sich auch mal geben. Das heißt, 2/3 der Super Nintendo-Besitzer hatten ebenfalls Super Mario World. Und das ist halt wirklich eine Sache. Das sind Verkaufszahlen, die erreichen viele Hersteller heutzutage noch nicht mal. Und heutzutage ist der Markt wesentlich größer. Und das habe ich so gefeiert, dieses More Fun Set, dass ich dann schon angefangen habe, so ein Jahr später langsam immer ein bisschen was von meinem Taschengeld für die nächste Nintendo-Konsole zurückzulegen, obwohl zu dem Zeitpunkt noch nicht mal feststand, dass überhaupt eine nächste Nintendo-Konsole kommt. Ich war dann irgendwann total überrascht, dass Nintendo eine 64-Bit-Konsole bringt, die krasser ist als der PlayStation, von der Hardware zumindest.
War dir das dann damals schon bewusst? Also warst du da schon so technisch versiert, dass du gesagt hast, oh, das Ding ist ja viel krasser als eine PlayStation?
Nee.
Oder war dir das scheißegal?
Nee, scheißegal war mir das nicht. Ich weiß nämlich noch, dass ich zu meinem Kumpel gegangen bin, der sich damals eine PlayStation gekauft hat, um Gran Turismo zu spielen. Und ich habe gesagt, ha, die kommen mit Texturfilterung und 64-Bit, mein Freund, hier, deine scheiß 32-Bit-Konsole, die kannst du mal wegstreichen. Ist natürlich aus heutiger Sicht, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, reines Marketing gewesen, weil die wenigsten Spiele diese 64-Bit auch genutzt haben und die eigentlich auch gar nichts gebracht haben für die Leistungsklasse. Aber das Marketing hat gezogen. Das wusste ich auf jeden Fall, dass die Konsole schon besser wird. Ja, das war mir schon bewusst. Also, dass die Texturen gefiltert werden und so.
Dazu muss ich aber auch sagen, dass damals man technisch nicht so krass versiert sein musste, weil wer ja schon gesagt hat, damals war die Technik noch ein wesentlich größerer Werbepunkt als heutzutage. Ne? Ja, heutzutage stecken die viel gar nicht mehr so wirklich hinter, weil heutzutage verändert sich technisch. Wollen wir jetzt nicht rein in die Diskussion, ihr wisst schon, was ich meine. So, es wird zwar grafisch schöner und wir reden da von ganz vielen Prozessoren und Giga irgendwie so, aber früher, da hat man ja den Unterschied auch wirklich sehr, sehr doll gesehen. Ne? Da hat man ja den Sprung von NES auf Super Nintendo, dann auf 3D und dann auf das schönere 3D. Da hat das Auge auch was von gehabt. Deshalb war es interessant, das zu bewerben. Und da wurde halt mit Begriffen um sich geworfen, die dann interessant waren, weil die das halt aber auch visualisieren konnten, den Unterschied. Und da wurde in den ganzen Zeitschriften, ob jetzt die Nintendo-Zeitschriften selber oder N-Zone oder irgendwas, die haben halt auch mit diesen technischen Daten dann noch immer dick Werbung gemacht. Ne? Und auch, ich glaube, selbst in den Werbespots, da wurden ja Zahlen geschmissen, so, oh ja, 64-Bit und so viel RAM und so. Und wir so, wow!
Und dabei wussten wir noch nicht mal, ja, wie viele Auswirkungen hat denn das? Wenn man sich zum Beispiel dieses zweite Tape vom N64 anguckt, da gibt es so einen grünen Hintergrund, wo dann die ganzen technischen Daten reinfliegen. Da siehst du dann sowas wie Floating Point Unit und so. Und ich dachte so, boah, krass. Aber was ist denn das jetzt eigentlich? Und hat mich damals nicht interessiert, aber damals haben sie halt wirklich noch mit so Sachen geworben, aber halt nur so unterschwellig, weil die Leute hätten sonst davor gesessen und haben gesagt, ja und, was ist das jetzt? Aber dadurch, dass es so viel ist und dass du immer mit höheren Zahlen werben konntest, war es halt der Hammer. Das war übrigens auch zu NES und SNES-Zeiten so, ne? Man hat ja mit 16-Bit auf einmal geworben.
Ja.
Dabei haben die damals noch mehr mit dem technischen Fortschritt zu tun gehabt als heutzutage. Und ich sag mal, heute gibt es immer noch diese Unterschiede, aber sie kommen erst viel später zu tragen, weil die Spielentwicklung viel länger geworden ist. Damals hast du halt die Hardware bekommen als Entwickler, wahrscheinlich auch von Nintendo schon ein Jahr früher und konntest relativ schnell neue Grenzen durchbrechen. Also du hast dann halt gesehen, halt, warte mal, wenn ich jetzt den Code ausführe, der damals das NES überlastet hat und den führe ich jetzt auf dieser neuen Konsole aus, weil die technisch auch sehr ähnlich waren, Super Nintendo und NES. Warte mal, das läuft ja auf einmal gut. Und jetzt kann ich noch mehr Pixel machen, noch mehr Farben. Und schwupps hast du den Unterschied gesehen. Heutzutage brauchst du halt 4 bis 5 Jahre für eine Entwicklung, siehe GTA 6 oder Ghost of Yotai oder sonst was, um das dann wirklich zu sehen. Und diesen Sprung gibt es halt nicht mehr. Und natürlich noch krasser, vom Super Nintendo in die 3D-Ära. Als die PlayStation damals rauskam, dachte ich so, what the fuck, es gibt noch eine dritte Dimension, ich kann in den Raum laufen.
Ja, es war, kann man sich gar nicht vorstellen, heutzutage, was das für uns bedeutet hat. Wir haben halt gar nicht gedacht, dass man Videospiele so spielen kann, das war für uns unbegreiflich. So, ja.
Richtig, genau. Gut, aber kommen wir mal zum Super Nintendo an sich zurück.
Weißt du noch damals, wo wir hier, weißt du noch, wie Donkey Kong beworben wurde? Da haben sie doch, wie hieß das, die Technik? Da hat Donkey Kong Country, da haben sie doch Werbespots gerissen und dann haben sie diesen Mode, den sie da so toll das erste Mal beworben haben. Oder damals Starwing. Starwing hatte ja diesen Polygon-Look und da gab es doch auch einen Begriff für diese tolle neue Technik.
Der Super FX-Chip, ja.
Also, Super FX-Chip, ja, also haben die uns den über Begriff Spiele? Um die Ohren geballert.
Das ist das Spiel, was ich feiern würde.
Okay, dann würde ich sagen, wir halten uns jetzt auch nicht sträflich an die Reihenfolge. Super Mario World haben wir jetzt erwähnt, sage ich mal. Aber wenn wir jetzt schon in dieser 3D-Ära sind und Marcel da gerade so schön einhakt, kommen wir doch einfach mal zu einem der Highlights auf dem Super Nintendo, der damals zeigen sollte, hey, wir können durchaus noch irgendwie mithalten. Und da hat Tim jetzt Donkey Kong genannt, dazu komme ich gleich. Aber Marcel ist jetzt bei Star Fox eingestiegen. Und jetzt überlasse ich erstmal das Wort
bei
an Marcel.
Bei uns hieß es Starwing.
Ja. Entschuldigung.
Star Wing, Fox.
Entschuldigung.
Also, ich habe es auf Deutsch gespielt, also ist es Star Wing. Ja. Wie ein guter deutscher Titel halt auch klingen muss.
Ist schon richtig so, ja. Gute Korrektur.
Als es dann angefangen wurde, über Star Fox zu reden, so, da dachte ich, hä, das heißt doch gar nicht Star Fox, das ist doch Star Wing. Was erzählt ihr denn da?
Entschuldigung, wie konnte ich nur?
Ja. Ah, jedenfalls hat mich das halt komplett weggeschmissen damals, weil ich ja in der Zeit, ich mochte halt eigentlich auch so Flugsimulatoren spiele unheimlich gerne schon. Mm. Auch dann auf dem PC. Und da kam halt Star Wing und da konnte ich halt fliegen und schießen. Und nicht nur von links nach rechts, sondern von vorne nach hinten und von oben nach unten. Und also im dreidimensionalen, im gefühlt dreidimensionalen Raum, und ich fand das so cool. Das hat mir so viel Spaß gemacht, auch mit der Rolle, die man dann machen konnte. Und das Spiel habe ich durchgesuchtet und dafür musste die Super Nintendo halt auch immer anbleiben.
Ja.
Wenn ich in die Schule gegangen bin oder so, dann wurde immer das rote Lämpchen überdeckt, damit Mutti nicht sieht, dass sie noch leuchtet. Und dann wurde ich in die Schule gegangen. Der Fernseher wurde ausgemacht. Also, Star Wing war für mich eins meiner Lieblingsspiele. Mhm. Gibt noch ein paar andere, aber Star Wing ist vielleicht das eine, wo ich gesagt habe, das ist es. Das habe ich bis zur Sucht. Also wirklich, das habe ich extrem oft gespielt. Ich war nicht wirklich gut, aber es hat mir unheimlich. Also das erste Level konnte ich irgendwann mit Augen zu.
Corneria. Gleich ein legendäres Lied. Kennt jeder, halt er sagen. Ja, damit ist auch Star Fox das ganze Franchise geboren. Ne? Damit Fox, Falco, Slippy. Und sie sind da geboren worden. Damit ging es los. Ne?
Pass auf, und dann stehe ich in der Metro, am N64 damals. Und dann war da halt auch Star Fox. Also zum ersten dachte ich, was ist das? Und dann ständig, ach. Und dann habe ich das gespielt und ich fand das blöd.
Was?
Das hat mir keinen Spaß gemacht. Was? Die 5 Minuten. Also, das fand ich irgendwie so, das war mir auf einmal zu viel Freiheit, weißt du so. Da konnte man ja auf einmal noch weiter nach links und nach rechts, und das war ich nicht gewöhnt mit meiner sehr limitierten Welt. Also ich kannte das von anderen Spielen, aber da war ich halt irgendwie dann gedanklich darauf vorbereitet, weil ich am Computer sowas wie Wing Commander gespielt habe. Ne? Da hast du halt den Weltraum, da konntest du halt ewig geradeaus fliegen, dann konntest du halt auch wieder zurückfliegen, so nach dem Motto. Aber bei Star Fox, kannte ich das halt nicht. Da war für mich, du fliegst halt geradeaus und hast halt die Möglichkeit, links, rechts, hoch, runter zu fliegen und mal zu bremsen, dann die Kurve besser zu kriegen. Und da konnte man auf einmal ganz andere Sachen machen, wie ein Looping fliegen. Und das war so, hä? Und dann habe ich den gemacht und der hat mir halt auch nichts genützt in dem Moment. Fand ich doof. Hat mir keinen Spaß gemacht. Rückblickend, glaube ich, oder wenn ich das jetzt spielen würde, vielleicht auch nicht, weil es dann doch jetzt schon sehr alt ist, aber so, ich glaube, jetzt wird es mir halt mehr Spaß machen, als damals, als ich das erste Mal gespielt habe.
Es ist schwierig, zurückzugehen. Ich spiele es, hab's ja manchmal on Stream angeworfen. Es ist schon sehr hakelig. Damals war der Impact irgendwie größer.
Ja. Also, was ich, Tim, hast du jetzt über Star Wing oder Star Fox 64 gesprochen jetzt gerade.
Ja, da muss man die Begrifflichkeiten halt mal richtig stellen. Beide sind tatsächlich schlecht gealtert. Aber selbst Starwing, also Starwing, der Super Nintendo-Teil, selbst der ist schlecht gealtert, durch den es ist sehr, sehr frickelig zu spielen. Ja. Ich mochte tatsächlich Lylat Wars, mochte ich tatsächlich damals auch nicht, den N64-Teil. Ich weiß nicht genau, warum, ich kann es weniger begründen als du, aber ich weiß noch, dass ich auch damals, oh, geil, und ich so, okay, finde ich nicht gut.
Was ist denn los mit euch? Also, was ist denn hier los jetzt? Wir reden über Super Nintendo und den so, ah ja, aber die Nachfolger waren scheiße.
Ich habe nicht gesagt, dass sie scheiße waren. Ich habe gesagt, dass ich die persönlich, dass er mir nicht gefallen hat. Also das heißt ja nicht, dass das Spiel blöd ist. So, ich bin ja da scheinbar eine ganz kleine Minderheit.
Ja, du bist ja offensichtlich mit Tim und Pa hier gerade, ja?
Nee, Tim hat nicht gesagt, dass er Starwing auf dem N64 blöd fand, sondern du hast Star Fox, sondern dass er sein anderes Spiel blöd fand. So, jetzt haben wir beide eine ähnliche Erfahrung gemacht mit unterschiedlichen Spielen.
In Lilith Wars ist Star Fox 64.
Ah, okay, sorry.
Ja, das musste auch umbenannt werden, weil Star Fox war damals eine Band oder so, ja, irgend sowas in dem Dreh, die in Europa unterwegs war und deswegen mussten sie es umbenennen. das ist halt wieder so ein lizenzrechtliches Ding, aber ich will euch gleich mal sagen, es gibt Versionen von beiden Varianten, die sich mittlerweile besser spielen lassen. Ich habe nämlich einmal auch Star Fox auf dem Super SNES Mini gespielt.
Star Fox 2 auf dem SNES Mini?
Ja, das fand ich gerade.
Das ist ein Bugfest gewesen, ey. Ich habe irgendwann die ROM und dann dachte ich, oh naja, dann kann ich es endlich mal vernünftig spielen. Ne? Ich habe mir dann die ROM besorgt, auf dem PC gespielt und da lief die schon nicht gut. So.
Ja.
Und dann dachte ich, naja, gut. Und dann haben sie ja, als das SNES Mini rauskam, da war ja dann, dass es damit drauf ist, ne?
Ja.
Also als Exklusivtitel quasi.
Richtig, genau.
Und dann habe ich das angemacht, weil ich das halt auch zocken wollte und dachte, boah, ist das schlimm. Das ist ja genauso schlimm. Also die haben es, glaube ich, noch mal ein bisschen verbessert als die wiedergefundene ROM. Ich glaube, die haben das ja irgendwie zu Ende halbherzig programmiert gehabt, weil die ROM, die ja damals so durchs Internet flog, als Leak oder was auch immer, also als wiedergefundene Arbeit, die nicht weiterverfolgt wurde, drücken wir es mal lieber so aus, die dann aber spielbar gemacht wurde, die war ja halt auch ein extremes Bugfest, ne? Also du hat halt irgendwie Laune gemacht und sah halt irgendwie auch cool aus und kam ja auch ein paar neue Gimmicks dazu, aber das Ding war halt einfach echt nicht fertig. So, und die war halt schlecht programmiert, also es war halt, du hast halt gemerkt, die haben irgendwann aufgehört. So, selbst im Computer angefangen hat zu sagen, was ist denn das jetzt hier für ein Müll? Und dann war die halt auf diesem Mini und dann haben sie das ja irgendwie zu Ende gebracht, so dass es läuft, aber das lief ja trotzdem, es läuft ja trotzdem nicht besonders gut.
Ja. Nee, absolut nicht. Ich habe, da kann ich nur eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe das SNES Mini damals gekauft, ich wollte dieses Spiel spielen, hab's dann an den großen Fernseher angeschlossen und hatte dann erstmal so ein bisschen Spaß damit und dann war ich manchmal überfordert mit diesem Open-World-Konzept, dass du frei zwischen den Planeten da hin und her fliegen kannst. Also da kickt dann so mein Marcel-Ding rein, wo ich sage, das ist mir jetzt zu viel Freiheit hier, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Und dann kamen irgendwann noch die Mädels rein, gucken so auf den Fernseher und sagen so, sag mal, das ist ja unspielbar. Und dann ist mir erst so klar geworden, dass dieses Spiel vielleicht mit 10 Frames lief oder so. Und Nintendo ja immer sehr viel Wert darauf legt, dass auch die Original-Framerate gezeigt wird, was ich schlimm finde, ehrlich gesagt. Da hätten sie wenigstens noch so einen Modus beipacken können. Denn es gibt mittlerweile für alle drei Spiele, also Starwing, Star Fox 2 und Lilith Wars, gibt es mittlerweile Mods. Es gibt eine native PC-Version, die läuft super, die läuft mit 120 Frames und 4K. Dann gibt es für Star Fox 2 und Starwing so einen FX-Mod. Es haben sich nämlich einige Leute zur Aufgabe gemacht, die Dinger abzugraden. Einmal als native Super Nintendo-Version, wo sie den letzten FX-Chip sozusagen von Yoshi's Island noch draufgelötet haben, der das Spiel dann mit 30 Frames spielbar macht, also flüssig spielbar macht, ohne Frame-Downs und so weiter und so fort. Und das bei Starwing und Star Fox 2, was richtig geil ist. Und damit lassen sich die Dinger super spielen. Sollte man aber nicht mit jedem Spiel machen, auch da eine Anekdote an Contra und Konami, denn Contra hat die Frame-Downs damals mit einberechnet, damit Bossgegner einfacher werden. Also das ist so, damit du leichter den Geschossen ausweichen kannst und so.
Davon habe ich, von Contra habe ich die deutsche Version für den Super Nintendo aus
Robotector.
Robopack, genau. Und die habe ich aus einem An- und Verkaufladen, habe ich das gekauft gehabt damals.
Ja, war so ein geiles Spiel. Ey, Probotector, die komplette Story geändert, weil auf einmal haben sich die Roboter gedacht, ey, wir müssen hier unsere eigenen Leute angreifen, weil wir die Erde beschützen müssen, weil es geht nicht, dass sie die zerstören und so weiter und so fort. Und haben sie dann quasi den Arnold Schwarzenegger Verschnitt und den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Rocky, Sylvester Stallone-Verschnitt, rausgeschnitten und gegen Roboter ersetzt und die komplette Story geändert. Aber das war auch so ein Konami-Ding. was sie dann sehr gerne gemacht haben. Und auch hier war die Performance manchmal unterirdisch. Gerade bei größeren Explosionen und sowas alles, da war der Chip des Super Nintendo schnell an den Grenzen.
Aber das hat Bock gemacht. Das war auch geil. Auch der Soundtrack, der war gut.
Ja. Absolut, absolut. Tim, ich gebe jetzt mal an dich weiter. Sicherlich kommen wir noch auf einige Spiele zu sprechen. Aber wenn du dir jetzt also es ist schwierig, ich weiß, Tim. Aber dein Favoritenspiel, müsstest...
Ich glitche, nein, kann ich nicht. Nein.
Dann nennt uns drei Favoritenspiele oder so.
Oh, darf ich auch drei nennen dann?
Als ja, natürlich.
Schon.
Okay. Natürlich. Aber jetzt gebe ich trotzdem erstmal an Tim ab.
Hier. Also, ja, also meine Lieblingsspiele, oder?
Ja, so was würde dir als erstes einfallen, wenn du jetzt sagen müsstest, drei Spiele müsstest du nennen?
Ja, also das allererste 1-zu-1-Spiel ist klar, ich weiß nicht, wir haben schon oft drüber gesprochen, wahrscheinlich hat man es schon oft davon gehört, aber mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten wird für immer sein A Link to the Past. The Legend of Zelda, Link to the Past, das war mein allererstes Abenteuer, kann man quasi sagen, als Kind. Mhm. Super Mario World gehört wahrscheinlich auch zu meinen absoluten Favorites, aber jeder kennt Super Mario. Ja, Zelda kennt auch jeder, aber...
Ey, soll ich dir ein Geheimnis verraten?
Ja.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Zelda-Teil gespielt.
Alter, ey.
Ja, aber guck mal, dann bist du halt jemand, dem generell gar nicht zu helfen ist. Aber so normale Menschen, die haben wahrscheinlich davon gehört.
Gehört habe ich davon, aber ich habe es noch nie gespielt.
Aber ich meine, jeder hat doch wahrscheinlich so in seinem Leben irgendwann als Kind so das erste Spiel gehabt, das ihn so richtig in die Welt reingezogen hat, wo du so richtig reingegangen bist, wo du die Figur warst, wo alles interessant war, wo jeder Charakter für dich eine Story hat. Und bei mir war es halt so, dass ich damals in Link to the Past begonnen habe. Und das Spiel startet ja mit etwas, was die meisten Leute wahrscheinlich skippen oder nie wirklich wahrgenommen haben. Das Spiel startet alleine schon damit, dass du im Haus bist und dass dein Vater dir sagt, du Link, ich muss hier einmal losgehen, ich habe da eine Mission, bleib mal hier im Haus. Und dann bist du da drinne und dann merkst du halt schon, okay, du kannst aus dem Bett rausspringen und kannst dich dann drin bewegen. Und wenn du dann nach draußen gehst, dann ist diese düstere, bedrückende Musik mit dem Regensound drüber, es ist dunkel und du willst, weiß ich nicht, willst in einem sicheren Haus bleiben, aber du musst da irgendwas tun und dann gehst du weiter und dann stehen da diese riesigen Wachen. Und diese Wachen, die unbesiegbar waren, du hattest ja noch nicht mal eine Waffe, du hattest nur eine Lampe im Haus bekommen. Und dann stehen da diese Wachen, die dich nicht durchlassen, in keine Richtung außer zum Schloss, warum auch immer, ziemlich dumm, ne? Auf jeden Fall, dann kannst du halt nirgendwo lang und ich habe schon, oha, Alter, ich bin hier trapped, was ist hier los? Ist voll unheimlich, dann spricht Zelda zu dir und alleine dieser Anfang, ich bin halt zu jeder Wache und hab mir angehört, was diese Wachen zu sagen haben und hab mir halt wirklich damals vorgestellt, das sind jetzt Wachen, die, keine Ahnung, die haben jetzt ihre 8-Stunden-Schicht hier, die stehen jetzt da, also ich hab's mir nicht dumm vorgestellt, sondern so fantastisch, dass die jetzt ja wirklich hier ihren Job haben und da stehen und die lassen mich nicht vorbei, die gehören zum König, oh mein Gott, dann bin ich zum Schloss, ich so, wow, ne, und dann spricht Zelda zu dir, du musst an der Seite rein, ich so, oh krass, an der Seite, bin nach, nee, links ist nichts, nach rechts und dann, oh, der Busch, oh, da ist ein Loch und dann falle ich runter und ich fand das so abenteuerlich, ne, ich war so voll drinne. Ich meine, ich war damals 6,5 oder 7, als ich das Spiel gespielt habe, ne, und dann ist da mein Vater und der ist tot. Der gibt mir sein Schild und sein Schwert. Der verreckt, Mann, vor meinen Augen. Scheiße, ich muss ihn rächen, bin ins Schloss. Hab alles da weggemacht, kam mir richtig krass vor, hab Zelda gerettet, bin dann da oben. Dann sind wir durch den Keller geflüchtet, sind in der Kirche rausgekommen. Und dann diese ganzen kleinen Ratten und Viecher da unten, hab die Wachen da weggemetzelt. Ich kam mir vor wie der Allerkrasseste. Und ich war halt voll drinne. Und kein Spiel wird jemals dieses Gefühl in mir reproduzieren können, wie damals der kleine Tim, der mit 7 Jahren Link to the Past gespielt hat. Und vor allem, dann gab es da noch einen anderen Wow-Moment. Als man dann damals die 3 Medaillons gesammelt hat in den 3 Dungeons, dann bist du ja da zum Master-Schwert. Und oh mein Gott, ich weiß noch, als ich damals von Kakariko aus nach Norden gegangen bin, ich bin durch die verlorenen Wälder mit diesem wunderschönen Lied und dann dieser Nebel und dann die Diebe, die einen da angreifen. Und dann habe ich das Master-Schwert gefunden. Ah nee, es war ein Fake-Master-Schwert, fick dich Spiel. Und dann bin ich weiter nach oben und dann war da diese Lichtung. Und ich so, oh, ist das hier gerade abenteuerlich und spannend, ne? Und als in die Schattenwelt. Das sind, für mich haben diese Dinge gekickt, die die Leute heutzutage gar nicht mehr wahrnehmen, weil die das Spiel kennen oder weil sie Leuten zugucken, die die Spiele speedrun oder halt gewisse Parts nicht mehr betreten, weil sie wissen, da ist nichts. Das heißt, niemand wird in einem Playthrough oder in einem Speedrun oder einem Randomizer sehen, wie jemand sich wundernd abenteuerlich in die verlorenen Wälder geht. Oder wie er oben, als du das erste Mal auf den Brillenfelsen gehst und du gehst ganz kurz in die Schattenwelt durch einen Teleporter, dann wirst du als zum Hasen verwandelt. Und dann läuft da auch so eine unheimliche Musik und da sind zwei Figuren, die mit dir sprechen und sagen, Hilfe, wir sind in der Schattenwelt gefangen, wir sind verwandelt worden und wir kommen hier nie wieder weg. Und das fand ich voll unheimlich. Und weil du hattest ja damals den Spiegel, die aber nicht, du konntest zurück in die Lichtwelt. Und das fand ich schon damals richtig gruselig. Das sind auch so Dinge, die heutzutage niemand wirklich wahrnimmt. Niemand spricht mit denen, weil man sofort seine Route hat und halt sofort in den Dungeon will. Und dann hast du ja die Medaillons bekommen, hast gegen Arganim gekämpft und hast gedacht, geil, Mann, ich hab Zelda gerettet, das Spiel ist vorbei. Was? Dann wirst du in die Schattenwelt teleportiert. Und dann kommen erstmal nochmal 7 Dungeons mit Endboss und einer bedrohlicheren, viel, viel düsteren. Ich glaube, oh, das hast du dir ja damals vom NES gar nicht gedacht. Das war ja eins meiner ersten Super Nintendo-Spiele. Das war doch völlig normal. Alleine die ersten 3 Dungeons und die Hauptwelt waren ja schon so viel mehr, als ein NES-Game damals hatte. Klar, es gab auch sehr lange NES-Spiele, ihr wisst schon, was ich meine. Aber die Vorstellung, dass das Spiel jetzt erst in die zweite große Hälfte geht, das ist, wow, was geht denn hier ab, ne? Wie kann denn ein Spiel so groß sein? Und das war so ein ähnlicher Mindblow damals wie das erste Mal Pokémon, dass man sich nicht vorgestellt hat, dass ein Spiel so viel Content, so viele Möglichkeiten haben kann. Na, und dann ging es halt für mich weiter und dieses Gefühl von A Link to the Past ist der Grund, warum es immer mein Lieblingsspiel sein wird. Warum, glaube ich, nie ein Spiel, selbst Breath of the Wild nicht und Dark Souls nicht, Elden Ring, die für mich ganz besondere Spielerlebnisse waren, die werden, glaube ich, dieses ganz besondere Gefühl nie reproduzieren. Und deshalb ist es so dieses unangefochtene Out-of-League-Number-One-Spiel für mich. So, jetzt habe ich doch länger drüber gesprochen, dann kann ich ja doch bei einem Spiel bleiben, ne?
Nee, also es ist ja auch so eine Sache, Zelda für Super Nintendo hat ja damals dann auch den Maßstab bekommene Zelda-Teile gelegt. Und mir ist mal so aufgefallen, dass Nintendo dann so ein bisschen auch seine Polish-Phase gefunden hat. Denn Zelda 1 auf dem NES, wir reden jetzt nicht über Zelda 2, das war ja noch so ein eher offenes Spiel. Du konntest hinlaufen, wo du wolltest, du konntest Sachen in verschiedener Reihenfolge machen und so weiter und so fort. Super Mario Bros. 3 hatte in seiner letzten Variante auf dem NES halt haufenweise Gegner, richtig viele verschiedene Level, riesige Welten und so weiter und so fort. Und beim Super Nintendo war es allerdings so, dass man da den Schritt zurück gemacht hat. Also entweder A Link to the Past, wo du ja selbst sagst, das ist ja ein bisschen straighter, sage ich mal. Genauso wie Super Mario World. Man hatte wieder weniger Gegner, dafür aber hübschere Grafik und mehr Moves und so weiter und so fort. Ich glaube, Nintendo hat einfach nochmal einen Schritt weiter gemacht. Sie hatten zwar mehr Grafik, aber sie haben sich auch mehr auf das fokussiert, was da war. Das ist mir ganz häufig beim Super Nintendo aufgefallen. Aber trotzdem ist A Link to the Past halt so viel besser als noch der erste Teil auf dem NES, aus verschiedensten Gründen, weil du auch einfach natürlich beim NES nicht so viel Speicherplatz hattest für verschiedenste Sachen, die du denn darstellen konntest, sondern du hattest dann halt so ein Dungeon-Theme, du hattest ein Overworld-Theme und du hattest so ein
musikalisch,
bisschen...
Musikalisch, boah, kein Vergleich. Ne? Aber Zelda 1 muss ich dazu, ich hab's jetzt ja nochmal richtig gespielt, hat einen sehr viel schlechten Ruf, finde ich tatsächlich, als dem Spiel gerecht wird. Es ist tatsächlich echt doch so deutlich besser, als, glaube ich, viele immer so mitbekommen oder sich denken. Nur Zelda 2 ist halt die absolute Vollkatastrophe, ne?
Ja, Zelda 2 war dann halt eher ein Experiment, sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt ein Spiel auf dem Super Nintendo nennen müsste, also das, und das kommt jetzt ein bisschen komisch, aber ich gehe jetzt einfach mal auf das, was heutzutage Standard ist, und zwar auf die Super Mario All-Stars Collection.
Thank you.
Ja, alleine, dass diese alten Spiele nochmal grundlegend überarbeitet wurden. Dann kam noch Lost Levels dazu, was damals in Japan ja Super Mario Bros. 2 war auf dem NES. Ich habe das rauf und runter gespielt. Es waren einfach so viele Spiele, dass die ja später nochmal überarbeitet wurden. Da gab es ja dann nochmal noch eine zweite Version, nochmal mit Super Mario World mit auf der Cartridge. Das war in der ersten Version nicht der Fall. Aber ich habe das so oft gespielt in der neuen Grafik, weil ich mich einfach nicht satt sehen konnte an der Technik. Also ja, Marcel, um deine Frage abschließend zu beantworten, es war auch schon damals sehr technisch bei mir. Auch schon zu Super Nintendo-Zeiten, weil ich das einfach so geil fand, dass man jetzt die Spiele in hübscherer Optik spielen konnte und vor allem die alten Spiele nochmal in schöner genießen konnte, auch nochmal ein bisschen überarbeitete Steuerung, die wird entweder heutzutage gefeiert oder nicht, weil die auf dem NES nochmal ein bisschen direkter war und auf dem Super Nintendo haben sie dann das erste Mal so ein bisschen mehr dieses, dass Mario noch diese zwei, drei Schritte extra läuft, wenn du bremsen willst.
Ja, das Momentum.
Ja, genau, ja. Ne? Deswegen werden die meisten Speedruns zum Beispiel von Super Mario Bros. 1 ja heutzutage immer noch auf der Originalversion gemacht und nicht auf der Super Nintendo Version. Weil du da nochmal die letzte Sekunde rausholen kannst. Aber ich fand das absolut fantastisch. Super Mario Bros. 1 nochmal mit animierten Hintergründen zu sehen, dass sie sich so in verschiedenen Ebenen verschoben haben. Oder Super Mario Bros. 2, ja, reden wir nicht weiter drüber. Das war nie mein Spiel so wirklich. Aber Super Mario Bros. 3
war halt super. Es war, ist ja trotzdem ein geiles Spiel und die sahen halt alle so gut aus. Ich hatte die Collection auch. Es war, es gab ja damals auch noch dieses Mario Brothers, also wo du gegen Luigi battlen konntest, dieses alte Mario Brothers.
Ja,
ne?
Genau, richtig.
Das gab es ja auch noch drin und da war ich so verwirrt, was das denn, ne? Und also damals wusste man ja noch nicht alles. Und ich fand das so wahnsinnig. Ich meine, viele überblicken immer dieses Spiel, aber Super Mario All-Stars ist eins der besten Remakes aller Zeiten.
Ja.
Die alten NES-Games, die sehen jetzt so viel besser aus. Die Musik auf ein völlig anderes Niveau nochmal gehoben. Mega geil. An allen Punkten einfach nur diese alten Meisterwerke ihrer Zeit gepolished. Das wahrscheinlich beste NES-Spiel als Remake hier jetzt nochmal auf den Super Nintendo gebracht, als Mario Bros. 3. Das gilt ja allgemein als das beste NES-Spiel aller Zeiten, zu Recht. Und die alle in der Collection, Remake, perfekt, das Spiel war Wahnsinn.
Ja, und das vor allem für 99 Mark. Also du hattest ja alles da drauf. Die Super Mario World Variante wurde, glaube ich, später dann nochmal mit einem Bundle ausgeliefert. Die wurde gar nicht einzeln verkauft, meines Erachtens nach. Aber da kann ich mich jetzt auch täuschen. Aber es gibt jedenfalls diese zwei Versionen und das habe ich rauf und runter gespielt. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Und Super Mario Bros. 2, wo du jetzt gerade gesagt hast, ja, also ich bin nie damit warm geworden. Ich fand es immer blöd.
Es ist schon weird, aber es war trotzdem ist ein super Spiel mit geiler Mucke.
Ja, es ist halt so ein Ding, wo ich sage, warum kann ich nicht auf die Gegner springen? Was soll der Scheiß? Naja, bis man dann später natürlich dann erfahren hat, dass es von Doki Doki Panic einfach nur ein Reskin ist, was man ja damals gerne gemacht hat. Ursprünglich sollte ja Mario auch gar nicht Mario werden, sondern Miyamoto hatte ja ein Originalkonzept eigentlich mit Popeye. Später wurde es dann erst zu Super Mario durch die ganzen Referenzen und so weiter und so fort. Und damit hat er ja einen Geniestreich. Ich meine, der wird heute immer noch die Rechte an Mario haben und verdient wahrscheinlich an jedem Spiel immer noch mit. Also von daher, der hat alles richtig gemacht auf jeden Fall. Auf finanzieller Sicht und natürlich auch auf kreativer Sicht. Generell will ich aber auch nochmal auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Marcel, hattest du eigentlich mit dem NES auch zu tun?
Ich hatte keinen. Also wenn, dann mal bei Freunden. Aber nicht so wirklich.
Okay, aber zumindest hattest du den NES-Controller auch schon mal in der Hand.
Ja, ja. Als ja, NES-Mini. Genau. Nein.
Okay. Ich will mal auf die zweite Innovation zu sprechen kommen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal unsere Favoritentitel hier besprochen und so, aber der Controller, der war ja nochmal ein Riesensprung. Ich meine, damals das NES war, ähnlich wie die Switch 1, könnte man so ein bisschen vergleichen, theoretisch, war eine günstig konstruierte Konsole, die aber so ein gewisses Qualitätsversprechen brachte. Warum? Sie kam zu dem Zeitpunkt, als eigentlich der Videospielmarkt in Amerika zusammengebrochen ist. Und man brauchte eine klare Richtung, man brauchte eine Konsole und ein Qualitätsversprechen, woran sich alle halten mussten. Das heißt, Nintendo hat damals eingeführt, dass die Spiele durchspielbar sein mussten. Das war das Quality-Siegel auf dem NES. Weil das war nicht bei jedem Spiel, was damals für den Amiga oder für andere Konsolen erschien, gegeben, dass die Spiele auch durchspielbar sein mussten. Viele Leute haben da halt so halb semi-professionell programmiert und haben dann gesagt, ja, okay, jetzt schmeißen wir das rauf. Und dann konnten die teilweise auch übelst verbuggt sein, die Spiele. Und da hat dann Nintendo gesagt, okay, wir machen Folgendes, ihr lizenziert die Dinger von uns. Das heißt, die Cartridges von Nintendo konnten die Konsole nicht zerstören, weil sie alle ein gewisses Mindestqualitätsversprechen hatten, dass sie nicht irgendwie kaputt gingen oder sonst was. Dafür mussten die Hersteller aber auch eine gewisse Anzahl an Module abnehmen. Also Nintendo war schon damals geschäftstüchtig, sagen wir es mal positiv. Und das hat man dann beim Super Nintendo, beim N64 und auch bei der Switch noch eingeführt mit diesen Cartridges, weil das alles geschlossene Formate waren. Aber das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass der Controller auch noch dazu kam, der damals ja genial war. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte den Controller das erste Mal bei diesem besagten Nachbarn in der Hand und ich war komplett überfordert. Ich so, was soll denn jetzt die Schultertasten hier? Ich habe doch eigentlich ein Steuerkreuz, zwei Knöpfe. Und viele Spiele haben auch nur dieses Steuerkreuz und zwei Knöpfe genutzt in der Anfangszeit des Super Nintendo. Selbst Super Mario World hatte ja eine Doppelbelegung an der Front, ja, also mit Rennen und Springen. Und die Schultertasten, die hatten gar keine Extrabelegung, glaube ich. Oder, Tim?
Extrabelegung? Was meinst du damit?
Also der Spinjump, der war ja über A, glaube ich, dann.
Ja.
Genau. Und die Schultertasten hat ja gar keine großartige Funktion in dem Spiel, glaube ich. Aber
gar
man
nicht,
hat.
Ne?
Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber man hat sie trotzdem eingeführt. Also es war nicht wie
also
zu N64.
Also Steuerkreuz bewegen.
Ja.
Select, aktivieren, deaktivieren. Das Scrollen auf der Karte, Start, Levelbeginn, B, Levelbeginn, also auf der Weltkarte im Level, ist Steuerkreuz halt bewegen. Mhm. Select ist, löst den Reservegegenstand aus, zusammen mit Start Level 1 beenden.
Mhm.
3, Start ist halt Pause und mit Select beendest du das Level. B ist Spring, Fliegen mit Yoshi.
Mhm.
A ist Drehsprung, von Yoshi abspringen, halten, um vom Gegner abzuspringen. Mhm. Y hat auf der Weltkarte keine Funktion. Im Level aber Rennen, Greifen, Schießen, Fliegen, Yoshis Zunge ausfahren, mit Yoshi Feuerspucken. X hat in der Weltkarte keine Funktion. Im Level Rennen, Greifen, Schießen, Fliegen, Yoshi Zunge ausfahren, mit Yoshi Feuerspucken. Also X und Y ist doppelt belegt.
Mhm.
L ist nach links scrollen und R, also Schultertasten L und R, R ist nach rechts scrollen.
Wahnsinn.
Ja.
Also dieses Scrollen ging ja irgendwie ein paar Zentimeter weit, weil die Konsole
ja
auch noch nicht mehr berechnet
ja
hatte. Genau, also es war rudimentär und an die Scrollen-Funktion erinnert sich ja auch kaum heute.
Nee. Aber du konntest auf der Weltkarte Leben austauschen, im Mehrspielermodus mit den Schultertasten.
Geil.
Aha, okay, spannend. Ja gut, aber sie hatten eher so kleinere Funktionen, ne? Aber Nintendo hat die halt vorausschauend eingeführt, weil, glaube ich, sehr oft die Hersteller mit den zwei Tasten an die Grenzen gekommen sind des Controllers. Aber auf einmal hattest du nicht nur vier Tasten, sondern du hattest sechs Tasten plus Steuerkreuz und Start und Select. Und viele Hersteller wussten damit auch gar nichts anzufangen. Das war so ein bisschen wie vergleichbar wie die CD-ROM-Zeit am Anfang beim PC. Vorher waren alle Spiele immer auf Disketten ausgeliefert und dann hattest du manchmal vier Disketten, manchmal 10 Disketten, einige wenige Spiele auch 20 Disketten. Aber dann kam auf einmal die CD. Weil diese 20 Disketten hatten 30 MB Speicherplatz, aber die CD hatte 650 MB. Und die meisten wussten gar nichts damit anzufangen, weil diese Pixelungen und sowas alles, die haben ja keinen großartigen Speicherplatz belegt. Und deswegen wurden die dann voll geballert mit Soundtrack und Videosequenzen mit schlechten Schauspielern und so weiter und so fort. Und ähnlich war es bei dem Controller beim Super Nintendo, bis dann die Hersteller endlich mal was anzufangen wussten. Und selbst Nintendo wusste ja noch nicht so richtig, dass man hätte ja theoretisch den Spin-Jump ja auch auf eine Schultertaste legen können. So wie es heutzutage viele machen, wenn sie zum Beispiel mit einem Emulator spielen oder ähnliches. Aber der Controller an sich war so ein Schritt nach vorne, ne? Also gerade den NES-Controller, das habe ich damals schon gehabt, weil ich bin ja so ein Quetscher. Ich bin ja so ein Controller-Quetscher. Wenn ich in einer stressigen Situation bin oder so, drücke ich den Controller doller. Und irgendwann haben sich diese Kanten von diesen eckigen Controller einfach so in die Handflächen gedrückt. Und das hatte ich halt beim Super Nintendo Controller logischerweise nicht mehr, weil jetzt kam das erste Mal so ein bisschen Ergonomie auf. Die Seiten waren abgerundet, du hattest die vier Tasten in der logischen Reihenfolge nicht mehr nebeneinander, sondern so ein bisschen übereinander, dass du beide mit einem Daumen bedienen konntest, also zumindest die beiden Haupttasten A und B. Und du konntest locker mit den Fingern an die Schultertasten rankommen. Und das war ja so absolut geil, oder nicht, Tim?
Vor allem, ich denke gerade an Street Fighter 2 Turbo. Also gerade bei den Fighting Games war das halt einfach mega mit den mehreren Tasten, ne? Und ja. Da hatte ich immer die starken Attacken, hatte ich immer oben auf den Schultertasten. Ich überlege gerade halt parallel, bei welchem Spielen diese Schultertasten wirklich immer benutzt wurden.
F-Zero.
F-Zero konntest, genau, bei F-Zero hattest du dann damit deinen, dass du dich halt wirklich in die Kurve gelegt hast zum Strifen.
Und bei Starwing, weil da konntest du nämlich die Barrel Roll machen oder dann die Barrel Roll, Mann. Also Star Fox Wing hast du damit nach links und rechts schneller fliegen können. Und bei F-Zero, um die Kurven zu sliden.
Genau.
Das sind so die zwei Spiele, die mir da gerade einfallen.
Also es gab schon Spiele, wo die Schultertasten unabdinglich waren.
Und bei Mario Kart, glaube ich, auch.
Wollte ich gerade sagen, da hoppt
nämlich
da hoppt
springen
man,
damit.
Ja. Genau. Genau, da springt man und Item, das war auch super, super wichtig. Und ja, aber vor allem bei den Fighting Games, also gerade Street Fighter, da war das für mich super wichtig, die Taste, ja.
Ich habe einen Fighting Stick im Keller für den Super Nintendo.
Ja, geil. Ja, ich habe auch so viele Controller hier.
Habe ich aber natürlich nachgekauft, nicht damals, sondern habe ich irgendwann, als ich kurze Sammelwut hatte, ist mir so ein Fighting Stick über den Weg gelaufen mit so einem Honeypot, also wo du so ein, also da kann ich auch Japan-Spiele oben raufstecken und dann umklicken, sodass ich die dann spielen kann und ich kann damit auch, ich glaube, cheaten. Irgendwie so. Also ich habe da irgend so ein Modul, so ein Aufsteckmodul, um noch Dinge damit zu tun.
Ja, diese Import-Module, die teilweise funktionierten und teilweise gar nicht. Da gab es auch so mehrere Versionen davon. Natürlich gab es auch ein Action-Replay, was die Hersteller halt überhaupt nicht mochten, weil das war von Dattel nie lizenziert, die Dinger. Und du konntest halt Hexcodes in Spielen verändern. Das heißt, du konntest das Spiel manipulieren. Was Dattel damals einfach als Codes ausgegeben hat. Aber natürlich findige Leute haben dann relativ schnell rausgefunden, wie man dann auch Sachen einfach umgehen konnte, die Nintendo natürlich oder andere Hersteller halt auch nicht so vorgesehen haben. Aber was du gerade gesagt hast mit so einem Fighting Stick, den habe ich mir damals für die PlayStation 4 gekauft. Ich habe eine ganze Weile lang Street Fighter 4 gespielt, was ich mega fand. Aber natürlich war das wieder so ein bisschen Perlen vor die Säue, weil ich dachte so, oh, mit so einem Fighting Stick, da kannst du viel krasser deine Eingaben machen und sowas alles. Ja, hat überhaupt nichts gebracht. Die haben mich trotzdem komplett grün und blau geschlagen im Internet. Aber
Street Fighter 4?
Ja, Street Fighter 4. Auf der PlayStation 4.
Ach, okay, da hatte ich gerade den Kontext. Ja.
Muss man halt auch üben, ne? Mit so einem Fighting-Stick umzugehen. Ja, das ist es halt. Also da brauchst du halt irgendwie auch also ich habe Street Fighter, ich weiß gar nicht welchen, irgendeinen, wie gesagt, der ist japanisch, den habe ich halt zu diesem Fighting-Stick dazu gekauft. Ne, so. Und das Spiel fand ich so hart auf einmal, also das hat mich richtig frustriert. Aber irgendwann hat es dann auch mit diesem Fighting-Stick geklappt. Ich habe mich da richtig drüber gefreut. Und an diesem Fighting-Stick glaube ich, oh Gott, jetzt muss ich aber auch lügen. Ich glaube, da kannst du dann auch anfangen zu schummeln. Da kannst du das dann so langsamer machen, das Spiel oder so. Gab es doch für kennt ihr die Controller noch, diese Third-Party-Controller, wo du dann so Turbo anmachen konntest oder Slow-Mo oder so?
Ja, ja. Oder den Trigger. Wenn du normalerweise eins in die Tasten drücken musstest, konntest du dem Trigger einfach sagen, ey, die Taste führst du jetzt immer aus. Das war sehr praktisch für Contra. Dann brauchtest du dich zum Beispiel nicht mehr darauf konzentrieren, die ganze Zeit zu schießen. Das Problem an diesen Dingern war halt ganz oft, es gab ja auch diesen Zeitloop-Modus, den sie groß angeworben haben.
80 Mal Pause-Taste gedrückt.
Genau. Und dann hattest du halt Spiele, die so immer so ausgegraut sind und dann stand da Pause im Bildschirm. Ja, also bei einigen Spielen hat das gut funktioniert. Bei anderen Spielen konntest du es komplett vergessen und hat teilweise sogar die Konsole zum Absturz gebracht. Weil das Super Nintendo sich dann irgendwann dachte so, was ist hier los? Hä? Und das führte teilweise zu Buffer-Overflow-Fehlern. Also das heißt, der Speicher lief irgendwann voll. weil die Konsole sich nicht mehr darauf konzentrieren konnte, dass das Spiel dann quasi, naja, den Speicher nicht mehr gelöscht hat und so weiter und so fort. Und dann konntest du die auch zum Absturz bringen und so weiter. Aber so einen Dritthersteller-Controller hatten wir doch alle, oder? Ich meine, den Original-Controller konnte man sich kaum leisten, weil die haben dann meistens so 30 Mark gekostet und da hat man dann lieber den für 15 genommen.
Oder aber ich hatte einen richtig guten. Der war qualitativ nicht schlechter als der von Super Nintendo. Hattest sogar unten, wo das so rund war, war das dann so, damit du die Finger da so reinmachen konntest. Der war, der konnte nichts, aber der war auch, das Plastik war richtig gut. also wirklich, also das war halt nicht so ein Billo-Scheiß, ne?
Ja.
Das war halt ein guter Nachbau sogar. Also der war, das war keiner, dem du irgendwie mit, selbst ich, wenn keiner da war, habe ich mit dem gespielt, weil ich den gut fand. Weißt du so? Das war halt keiner so, wenn der Gast kommt, kriegst du den, weißt du so? Sondern das, der war wirklich gut.
Man hat seinen eigenen Controller, den man selber hat. Gerade bei der N64, das wird witzig mit dem Stick. Ich hatte einen, da war ein Turbo-Button-Schalter drauf.
Ja, genau.
Der war so transparent. Und als ich dann später im Studium hatte ich dann mir Controller geholt mit Infrarot, wo du eine Infrarotleiste in den Super Nintendo vorne gesteckt hast und dann hattest du selber halt kabellose Controller.
Ja, aber halt Infrarot. Also da durfte nichts passieren. Also da musstest du eine gerade Linie haben zum Infrarot-Controller. Und da durfte auch keiner dazwischen laufen oder so, sonst war der Kontakt weg.
Ja, und du durftest hier nicht gemütlich nach oben beugen oder sowas. Du musstest schon so sitzen, dass da Kontakt war, ja. Aber das war trotzdem besser als mit Kabel.
Echt? Ich fand Kabel immer geiler. Also da kommt jetzt wieder der alte Mann raus. Aber ich musste mich nicht um Batterien kümmern, um die ich mich ja schon immer beim Gameboy kümmern musste. Ich musste mich nicht darum kümmern, dass irgendwer dazwischen gelaufen ist. Oder man konnte sich ja auch nicht gemütlich mal auf die Couch packen oder so, weil du halt diesen Kontakt brauchtest. Und dann habe ich mir einfach immer so eine Verlängerung gekauft für das Kabel, die damals für 5 Mark oder so verfügbar waren. Und dann ging das halt auch. Aber generell konnte ich mir selbst sehr wenig leisten. Also wenn mal ein Spiel in den Haushalt kam, dann war das eher so, weil mein Vater mal eins mitgebracht hat oder weil ich mir mal eins gewünscht habe. Und selbst das hat nicht immer geklappt bei unseren finanziellen Umständen damals. Aber einmal hatte mein Vater Royal Rumble mitgebracht. Der Hammer. Das war der absolute Oberhammer. Das haben wir so lange gespielt und ich habe mich mit meinem Cousin schlapp gelacht, weil wir den Schiedsrichter umhauen konnten. Ne? Und das war wirklich, da haben wir so wirklich das Ganze abgefeiert die ganze Zeit. Und ja, also Royal Rumble war der absolute Hammer, weil es war auch was über die Dimension hinaus. Und einfach nur geil, stundenlang gespielt. Du hattest vielleicht 8 Wrestler zur Auswahl oder so, aber der Hammer. Und da waren auch höchstens 4 Leute im Ring oder so. Und wenn du einen rausgeschmissen hast, dann
ja, Mann, ich will den Super Nintendo. Ich könnte über 100 Spiele wahrscheinlich reden und das ist noch nicht mal übertrieben.
Und ja, und deswegen ist das heute auch nur der Start einer Serie. Ich denke mal, Tim wird auf jeden Fall öfter dabei sein. Könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht hat Marcel auch noch was zu sagen. Aber wir wollten heute mit der Folge 400 einfach mit der Konsole starten, die einfach jeder kennt. Oder auch wenn er sie selbst noch nicht großartig gespielt hat. Aber vielleicht habt ihr ja mal Kontakt in Nintendo Switch Online gehabt. Vielleicht habt ihr mal auch damals Kontakt mit der Konsole gehabt. Und vielleicht habt ihr eure eigenen Spielerfahrungen, dann schreibt es uns gerne bei Steady und bei Patreon in die Kommentare. Weil wir wollen daraus eine mehrteilige Serie machen. Wir wollen auch nochmal andere Leute reinholen hier. Bei Tim weiß ich sowieso, der hat noch genug zu erzählen. Aber ja, das soll heute erstmal der Start der Serie gewesen sein. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das ist quasi so ein Bonuscast, den jeder außerhalb der Reihe bekommt. Hier, und wir hatten die Serie ja schon mal mit Daddy Das N64. Und genauso werden wir es jetzt auch aufziehen. Wir werden sicherlich noch über komisches Zubehör reden. Über Donkey Kong, was übrigens überhaupt keine extra Chips benutzt hat oder sonst was. Das wurde nativ auf dem Super Nintendo berechnet. Mhm. Und vieles mehr, das wird euch die nächsten Folgen noch erwarten. Aber was immer kommt in jeder Folge, ist natürlich der Shoutout an unsere Unterstützer. Und da sind Leute dabei, die teilweise 10, 12, 15 oder 25 Euro donaten. Und die werden am Ende jeder Folge genannt. Und das ist der Robin306, der Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Chicho, Serie Yoga L, Michael Bormann, Neidbert, Njom Njom Njom, JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quelik, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kano, Dragon Rider Loki, Pascal, Marius Wagner, BJK, dann haben wir den PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, den Peter Beugmann und die 15 Euro Unterstützer Janis Just und Pitchin und den 25 Euro Unterstützer Axel Swiss. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung auf Steady und Patreon. Und,
vielen Dank.
Und ihr bekommt demnächst noch mehr Podcasts über Super Nintendo, übers Roundup. Die neue Folge So ein Mist steht im Bonusfeed an. Also es kommt auf jeden Fall eine ganze Menge Content.
Genau, und keine Angst, Leute, wir werden demnächst selbstverständlich vielleicht dann extra über den großartigen Soundtrack, den Soundchip und die besten Soundtracks aller Zeiten vom Super Nintendo aussprechen.
Das wäre zum Beispiel auch so eine Folge, die wir hier planen können. Aber ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Marcel, vielen lieben Dank, dass du heute außerhalb von Lass uns reden mal wieder über Videospiele gesprochen hast. Dankeschön.
Ja, voll gern, Mann.
Warum klingt das immer so ironisch? Und Tim, vielen lieben Dank auch für an dich. Und ansonsten wünschen wir einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.